Feldwege zum Coming Out. Queere Geschichten aus dem ländlichen Raum. Du hörst gleich die Geschichte von Magnus. Magnus ist schwul und seit ein paar Jahren Vater. Zusammen mit seinem Mann hat er ein Pflegekind zu sich geholt und ist seitdem glücklicher Papi. Seine Familie ist damit eine Regenbogenfamilie. Also eine Familie, in der mindestens ein Elternteil lesbisch, schwul, bi, trans oder queer ist. Auf dem Weg dahin hat Magnus sehr positive Erfahrungen sammeln dürfen. Wie verlief dein inneres Coming Out?
Oh, mein inneres Coming Out hatte ich mega früh. Also ich bin das erste Mal zu meiner Mama gegangen und habe gesagt, Mama, ich glaube, ich bin schwul. Da war ich 10 Jahre alt. Und meine Mutter meinte, ja, Magnus, ne? Also das ist eine Phase, das haben viele Jungs und so. Und ich dachte, ja gut, Mama weiß eigentlich immer alles sehr gut Bescheid, dann ist das wohl nur eine Phase. Gut, mit 11 bin ich wieder zu ihr gelaufen und gesagt, Mama, ich glaube, ich bin immer noch schwul. Und dann sagte sie, ja, ich habe auch mal mit deiner Tante gesprochen, die ist Biolehrerin. Die hat auch gesagt, also das ist eine Phase und bei einigen Leuten dauert die Phase halt länger und bei einigen kürzer. Ist alles in Ordnung so, ne? Und als ich dann 13 Jahre alt war, saß ich in der Schule, es war der 28. Februar, 6. Stunde, Latein bei meinem sehr geliebten Lateinlehrer. Ich saß zwischen 2 Mädchen, Juliane und Christina. Und Juliane packte ihren Radiergummi aus und radierte Markus in den Tisch. Und Christina packte ihren Radierer aus und radierte Henrik in ihren Tisch. Und ich habe meinen Radierer ausgepackt und habe dann David in den Tisch reinradiert. Und dann war die Lateinstunde gelaufen, als die beiden Mädels gecheckt haben, das ist kein Scherz gerade, sondern das stimmt. Und dann war aus meinem inneren Coming-out auch ganz schnell ein äußeres Coming-out geworden. Und dann an dem Tag bin ich nach Hause gelaufen, nach Hause gekommen und gesagt, Mama, ich wollte nur sagen, ich bin schwul, ich habe mich in den David verliebt. Und David war in meiner Klasse und hat mega, mega cool reagiert. Der kam zu mir und sagte, danke für das Kompliment, aber ich bin nicht schwul. Und diese Erfahrungen von dem Positiven aufgenommen werden, haben sich mein ganzes Leben lang fortgesetzt. Ne? Also muss dir vorstellen, ich war auf einer streng katholischen, erzbischöflichen Schule und ich habe mein ganzes Leben lang auf der Schule niemals irgendeine Art von Diskriminierung erfahren. Ganz im Gegenteil.
Welche Vorbilder hattest du für dein Coming Out? Oder bist du vielleicht ein Vorbild?
Ich hatte keine sichtbaren Vorbilder und deswegen ist es mir heute so wichtig, selber Vorbild zu sein. Ich bin mittlerweile selber Lehrkraft. Ich unterrichte evangelische Religion und Französisch an verschiedenen Schulen. Und ich habe an allen Schulen, an denen ich bin, habe ich nie versteckt, dass ich schwul bin. Und habe, als ich an meinen neuen Schulen angefangen habe, jetzt so mitten auf dem Land, ganz tief im Münsterland, habe ich mich auch immer vorgestellt und habe gesagt, hey, mein Name ist Magnus Anschütz. Ihr braucht euch den Namen Anschütz aber gar nicht so lange merken, denn in 3 Monaten heirate ich meinen Mann. Einfach um zu zeigen, ihr seid nicht alleine. Und es gibt es nicht nur auf TikTok und auf Instagram und bei GZSZ oder in irgendwelchen Filmen, sondern es gibt es auch bei euch im ganz realen Leben. Und die Erfahrungen, die mir dann zurückgespiegelt werden, sind so, so wertvoll und so cool, weil es gibt eine ganz große Studie, die Schule untersucht von Hattie. Und diese Studie sagt ganz klar, ey, wir können im Unterricht machen, was wir wollen. Das Wichtigste ist für uns Lehrerinnen und Lehrer, dass wir eine Bindung zu unseren Schülerinnen und Schülern haben. Und diese Studie zeigt auch auf, wenn wir auf LSBTIQ gehen, es reicht eine Person in der Schule, die dir zeigt, wenn du irgendeinen Buchstaben LSBTIQ für dich anspruchst, wenn du in irgendeiner Art und Weise queer bist, dann reicht eine Lehrkraft, die dich sieht und sagt, hey, I'm at your side, ich bin auf deiner Seite, du kannst mich immer ansprechen und du siehst ja selber, bei mir hat es auch geklappt und ich bin glückliche, zufriedene Lehrkraft oder Lehrer geworden, erwachsen geworden. Und ich lebe mein Leben und habe das richtig gerne. Es reicht eine Person, die du triffst, damit du selber, wenn du im Coming-out-Prozess bist, damit du den viel, viel angenehmer durchleben kannst und auch viel empowerter.
Wann und wie entstand bei dir der Wunsch danach, eine Familie zu gründen? Und wie seid ihr zu der Regenbogenfamilie geworden?
Für mich war einer der Schlüsselmomente, als ich ein Interview gelesen habe von einem Pflegeelternpaar. Und die haben gesagt, in der Stadt Köln, die hat 1 Million Einwohner, werden im Jahr ungefähr 6 Kinder zur Adoption freigegeben. Es gibt aber über 200 Kinder, die eine Pflegefamilie suchen. Und in dem Moment habe ich mich gefragt, wäre das eine Option für mich? Und ich wusste aber, ich selber unterrichte ja auch so viele tolle Pflegekinder. In meinen Schulen weiß ich, dass ich da Kinder unterrichte, die in Pflegefamilien sind, die da groß werden. Und die sind so toll. Und dann habe ich meinen Mann gefragt und habe gesagt, du, wäre auch eine Option für uns beide, dass wir über Pflegekinder nachdenken? Und er war so, ja, also mit dir traue ich mir das locker zu. Und ich war so, ja, ich habe auch das Gefühl, wir beide, wir kommen damit gut klar. Und in dem Moment war für uns klar, ja, wir informieren uns über Pflegekinder, weil wir eine Regenbogenfamilie werden möchten. Wir möchten Kinder haben, wir möchten eine Familie sein und wir möchten für diese Kinder möchten wir Papa und Papi sein. Und dann war das wie so ein Puzzlestück, das war wie so ein Puzzle und wir haben Leute kennengelernt, die gesagt haben, ja, ich habe mich da auch informiert, schaut doch mal dort und da. Und ich glaube, weil wir beide offen dafür waren, weil wir bereit waren, sind plötzlich diese Begegnungen in unser Leben gekommen. Und dann hat sich das so gefügt, so, dass wir dann wirklich, als wir dann beschlossen hatten, dass wir aufs Land ziehen, dass wir dann ein Haus umbauen und dass wir da Schafe haben werden und Apfelbäume und dass wir das nicht nur wir beide haben möchten, sondern halt auch mit Kindern teilen möchten, dass das sich das alles wunderbar gefügt hat und dann innerhalb von 3,5 Jahren tatsächlich alles so gekommen ist. Und dann kam aber der Anruf vom Pflegekinderdienst, ey, Andreas Magnus, wir würden euch da gerne eventuell ein Kind vorstellen. Und wir waren so, was? Und es war so, so schön. Und seitdem ist unser Leben einfach noch, noch schöner. Wir haben unseren Sohn aufgenommen und der ist ein Pflegekind. Das heißt, wir haben ihn kennengelernt. Da war er 1,5 Jahre alt. Und jetzt nehmen wir dich auf und wir möchten dein richtiges neues Zuhause werden, so lange, bis du erwachsen bist. Und wir haben ihn erstmal kennengelernt in der Bereitschaftspflegefamilie und haben uns bei der Bereitschaftspflegefamilie durch das ganze Haus gespielt. Wir sind in der ersten Woche sind wir einmal dahin gefahren, ab der zweiten Woche sind wir mindestens 2, 3 oder 4 Mal dahin gefahren und haben unseren Sohn kennengelernt und haben mit ihm gespielt, gelacht, Windeln gewechselt. Wir haben dann geguckt, dass wir den zum Mittagsschlaf hinlegen, dass wir den auch mal abends hinlegen. Wir haben eine Bindung aufgebaut. Und das Schöne ist, er hatte da richtig, richtig Bock drauf. Auch wenn er mit 1,5 Jahren das noch nicht sagen konnte. Aber der hat sich immer so gefreut, wenn die Tür aufging. Der wusste, ab der zweiten Woche hat er gecheckt, ach, das sind gar keine Freundinnen und Freunde hier von der Familie, die sind für mich da, die kommen für mich. Und das werden Papa und Papi für mich. Und ja, und dann haben wir das 2,5 Monate durchgezogen, sind über 4000 Kilometer auf der Autobahn hin und her gefahren, weil genau, und dann haben wir irgendwann mit der Bereitschaftspflegefamilie und mit dem Jugendamt und mit dem Pflegekinderdienst haben wir dann besprochen, so, und wann zieht denn unser Sohn jetzt bei uns ein? Bevor ich Vater geworden bin, oder also ich bin Papi, mein Mann ist Papa, ich habe beim Schnick, Schnack, Schnuck habe ich verloren. Wir wollten nämlich eigentlich beide Papa heißen. Und dann haben wir es so wie viele wichtige Entscheidungen haben wir gesagt, okay, dann machen wir es mit Schnick, Schnack, Schnuck. Wenn wir mit Argumenten nicht mehr weiterkommen, dann machen wir Schnick, Schnack, Schnuck. Und dann haben wir Schnick, Schnack, Schnuck gemacht. Ja, ich habe verloren, deswegen bin ich Papi. Aber dieser Begriff ist für mich so mit Liebe gefüllt. Seitdem wir ein Kind haben, fühlt sich der Begriff Liebe nochmal anders an. Habe ich immer gesagt, ja, kann ich mir vorstellen. Und erst seitdem ich Papi bin, weiß ich, nein, konnte ich mir nicht vorstellen. Denn mein Mann liebe ich, weil der ganz viele tolle Eigenschaften hat. Ne? Der bringt mich zum Lachen. Meinen Sohn liebe ich einfach, weil es ihn gibt. Und das ist nochmal so eine andere, krasse Art von Liebe. Das war so, als ob ich schon immer einen Platz in meinem Herzen für den hatte.
Welche Veränderung wünschst du dir für die LSBTIQ-Sternchen-Gemeinschaft? Und was sind deine Wünsche und Hoffnungen für die Gemeinschaft?
Also ich habe mehrere Hoffnungen. Meine Hoffnung auf der einen Seite in meinem Arbeitsleben ist, dass die Queer-AGs, die ich gegründet habe, dass die sich irgendwann überflüssig machen. Dass wir sie nicht mehr brauchen. Dass wir keine Schutzräume an Schulen mehr brauchen. Dass es Im Moment sagen ganz viele Leute, es ist doch nichts Besonderes, wenn sich jemand als queer outet, als nicht hetero. So. Das sagen ganz viele Menschen. Und die Realität ist eine andere. Es braucht noch Schutzräume. Es ist immer noch ein Kampf, wenn man an der Schule sagt, wir möchten eine All-Gender-Toilette haben. Ich wünsche mir auch, dass wir in der Community begreifen, dass wir nur gemeinsam stark sind. Und dass wir uns nicht hineinziehen lassen in irgendwelche Wettbewerbe. Wer braucht denn jetzt mehr Förderung? Wer braucht jetzt mehr Aufmerksamkeit? Wir brauchen alle Aufmerksamkeit, weil wir alle für etwas einstehen, was wichtig ist. Und das ist Sichtbarkeit und Respekt. Für uns Regenbogenfamilien wünsche ich mir, dass wir uns immer weiter bewusst sind, wie wichtig wir sind. Dass das Wichtigste in einer Familie Liebe ist und Geborgenheit. Und nicht, ob am Küchentisch Mama und Papa sitzen, sondern dass in der Familie, dass es da weite Herzen und offene Arme gibt. Und dass es da Aufmerksamkeit gibt. Und es ist egal, ob da Mama und Mama sitzen oder Papa und Papi. Das Einzige, was zählt, ist, klebt sie mir ein Pflaster auf, wenn ich eine Wunde habe? Und sind meine Eltern für mich da, wenn ich es nötig habe? Und das ist das Einzige, was zählt. Und darauf, das wünsche ich mir, sollten wir Regenbogenfamilien immer jeden Tag stolz sein und das feiern. Weil wir sind der Beweis dafür, dass das zählt.
Feldwege zum Coming Out. Queere Geschichten aus dem ländlichen Raum. Eine Wanderausstellung der Landesfachstelle Blick und des Demokratiebüro Paderborn. Gefördert im Rahmen des Bundesprogramms Demokratie leben des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend und des Ministeriums für Kinder, Jugend, Familie, Gleichstellung, Flucht und Integration des Landes NRW. Die Veröffentlichung stellt keine Meinungsäußerung des BMFSFJ oder des BAFZA dar. Für den Inhalt sind die jeweiligen InterviewpartnerInnen und die Bearbeitung der Folgen verantwortlich. Verwendete Musik: Koma Media, Wormhole.